Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
In Chile hat am vergangenen Sonntag die linke Kandidatin Jeanette Jara die erste Runde der Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Vor allem auch mit Stimmen von jungen Menschen. Die nun folgende Stichwahl zu gewinnen, wird jedoch nicht so leicht, denn das rechte und konservative Lager ist ebenfalls sehr stark. Und wir nehmen die Wahl jetzt mal zum Anlass, um auf die linke Bewegung im Land zu gucken und uns zu fragen, was ist eigentlich aus dem Erbe des sozialistischen Präsidenten Allende geworden? Was bewegt junge Linke im Land und wieso begeistern sich auf der anderen Seite heute noch immer Menschen für die Ideen des ehemaligen Diktators Pinochet? Mein Name ist Fabian Schröer und über diese Fragen spreche ich heute mit Sophia Boddenberg, die für uns in Santiago de Chile sitzt. Hallo Sophia.
Hallo Fabian.
Sophia, du warst ja jetzt in Santiago unterwegs und hast mit jungen Linken gesprochen. Wer ist denn eigentlich diese Jeanette Jara und wieso finden junge Leute sie so toll?
Ja, Jeanette Jara ist eine ganz besondere Präsidentschaftskandidatin, weil sie anders als die meisten PolitikerInnen in Chile nicht aus der Elite kommt. Sie war nicht auf einer Privatschule oder kommt aus einer wohlhabenden Familie, sondern sie ist in einem armen oder ArbeiterInnenviertel am Stadtrand von Santiago aufgewachsen und ist schon sehr jung der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei beigetreten, als sie 14 Jahre alt war. Sie ist während der Diktatur aufgewachsen und hat sich in den Jahren auch stark politisiert, hat auch gegen Pinochet protestiert und Wandmalereien an die Wände gemalt und war jetzt während der aktuellen Regierung von Gabriel Boric Arbeitsministerin und hat dort auch mehrere Erfolg erzielt, also zum Beispiel die Wochenarbeitszeit schrittweise von 45 auf 40 Stunden gekürzt, den Mindestlohn erhöht. Und viele junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die finden sie gut, weil Jeanette Jara ja so ein Identifikationspotenzial hat. Also ganz viele haben mir gesagt, ja, sie ist so wie wir, sie ist eine von uns, sie ist irgendwie eine aus dem einfachen Volk in Anführungszeichen und spricht so wie wir und ist nicht so abgehoben. Und vor allem junge Frauen finden sie auch gut, weil sie eben auch mehrere Vorschläge und Ansätze hat, um das Gesundheitssystem zu reformieren, das Bildungssystem, die sozialen Rechte und den Sozialstaat in Chile zu stärken. Und das würde halt vor allem auch Frauen zugutekommen, die ja sehr viel Sorgearbeit verrichten.
Okay, also eine Identifikationsperson auf jeden Fall für junge Menschen und auch eine richtige Bewegungslinke, wie du gerade gesagt hast. Nun ist es ja aber so, dass Jara zwar mit 27% der Stimmen gewonnen hat, das konservative oder halt teilweise sogar auch rechtsextreme Lager kommt aber ebenfalls auf sehr hohe Prozente an Stimmen, insgesamt auf 70%. Und Jaras Gegenkandidat in der Stichwahl, José Antonio Kast, bezieht sich sogar direkt auf den ehemaligen Diktator Pinochet. Wie kann sowas denn eigentlich funktionieren? Haben die Leute nichts aus der Diktatur gelernt? Da sind ja wahrscheinlich viele dabei, die die Diktatur noch direkt miterlebt haben, die jetzt für Kast stimmen.
Ja, also ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren mit rein in dieses Ergebnis. Also zum einen ist Jara halt auch die Präsidentschaftskandidatin der aktuellen Regierung, also weil sie ja Boric Arbeitsministerin war. Und die Zustimmung für Boric ist halt nicht so besonders groß, sie liegt ungefähr bei 30%. Und Jara hat jetzt bei dieser Wahl noch nicht mal diese 30% erreicht, was leider dazu führt, dass sie jetzt nicht sehr gestärkt in diese Stichwahl einzieht. Und gleichzeitig ja, gibt es eben diese verschiedenen rechten Kandidaten, die eigentlich alle Pinochet verherrlichen. Aber José Antonio Kast, der ja jetzt mit Jara in die Stichwahl zieht, hat das in diesem Wahlkampf auch aktiv eher ein bisschen zurückgestellt. Also hat jetzt nicht so offen über Pinochet gesprochen. Aber er führt halt das neoliberale Erbe von Pinochet fort. Und das ist halt etwas, was er jetzt nicht so explizit sagt. Aber im Endeffekt will er halt den Status quo erhalten und das neoliberale Modell weiter vertiefen, den Sozialstaat ja weiter abbauen, autoritär regieren. Er spricht sich auch gegen Rechte von MigrantInnen, von Frauen aus. Und ja, ich glaube, dass viele Leute für ihn gestimmt haben, weil in Chile das Thema Sicherheit leider irgendwie das zentrale Thema im Wahlkampf war. Also weil viele irgendwie auch Angst haben vor Kriminalität und vor, ja, vor, ich glaube, das hat aber auch mit der Angst vor dem sozialen Abstieg zu tun. Ich glaube, dass das ein tiefsitzenderes gesellschaftliches Phänomen ist, diese Angst, und dass die auch wieder mit der Pinochet-Diktatur zu tun hat und mit diesem ganzen Abbau von sozialen und gesellschaftlichen Gemeinschaftsstrukturen, dass eben viele Leute sich irgendwie alleine fühlen, in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, hochverschuldet sind, es kein soziales Auffangnetz gibt und dass sie deswegen irgendwie so eine große Unsicherheit und Angst und vielleicht auch Kontrollverlust verspüren. Und dieses Gefühl hat die Rechte eben aufgefangen und die rechten Kandidaten haben eben komplett ihren Wahlkampf auf das Thema Sicherheit fokussiert, was den Umfragen zufolge auch die größte Sorge der ChilenInnen ist, während Jada sich auf soziale Gerechtigkeit, sozialpolitische Themen konzentriert. Und das ist leider nicht die Priorität der Zeit von den Menschen.
Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Diese Politikmache mit der Angst, das ist ja was, was jetzt sich nicht nur auf Chile beschränkt, sondern eigentlich Rechte auf der ganzen Welt gerade so machen. Allerdings hat Chile ja eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Diese Militärdiktatur oder Diktatur, über die wir gerade gesprochen haben, die wurde 1973 von den USA installiert. Da wurde Augusto Pinochet eingesetzt, der das Land dann 17 Jahre lang mit ziemlich harter Hand regiert hat. Ist das denn heute völlig aus den Köpfen verschwunden oder welche Spuren hat das noch so auf der Straße oder im allgemeinen Leben hinterlassen?
Ja, also ich glaube, die Diktatur hat sehr tiefe Spuren hinterlassen und die sind auf jeden Fall bis heute noch spürbar. Also zum einen, ja, diese, also ich glaube, die Angst hat auch irgendwie damit zu tun und dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Also viele sagen halt auch, also nicht viele, aber ich habe schon Menschen sagen hören, dass sie sich daran erinnern, dass es während Pinochet eben keine Kriminalität gab und alles irgendwie sicher war, weil da war ganz eine Ausgangssperre und die Militärs waren auf den Straßen und alle Rechte und Freiheiten waren eingeschränkt. Da gab es dann natürlich weniger Raubüberfälle. Aber gleichzeitig ist die chilenische Gesellschaft so stark entpolitisiert, also was halt auch von diesem neoliberalen Modell kommt. Also wurde halt auch stark so politische Bildung in den Schulen zurückgeschraubt. Wie ich ja eben schon angesprochen habe, so die politischen Basisstrukturen wurden stark zerstört. Also die Gewerkschaften, die Nachbarschaftsversammlungen, Sportvereine, sowas gibt es eigentlich kaum noch. Oder die meisten Menschen organisieren und engagieren sich nicht in diesen Bereichen. Und deswegen, ja, es ist eine stark entpolitisierte Gesellschaft und gleichzeitig eine Gesellschaft, die seit vielen Jahren in diesem privatisierten, marktkonzentrierten Modell lebt mit teurer Bildung, teurem Gesundheitssystem, für alles musst du selber bezahlen. Gleichzeitig sind die öffentlichen Strukturen, die öffentliche Infrastruktur stark unterfinanziert, weshalb die Menschen ja dort auch irgendwie negative Erfahrungen machen. Und hinzu kommt, dass Chile, anders als andere Länder in Südamerika, wie zum Beispiel Argentinien, nie den Diktator verurteilt hat. Also Pinochet ist gestorben, ohne jemals dafür verurteilt worden zu sein. Und Diskurse, also Pinochet-freundliche Diskurse, sind immer noch irgendwie akzeptiert. Also es gibt halt PräsidentschaftskandidatInnen, die sagen können, wir würden gerne die Menschenrechtsverbrecher aus dem Gefängnis entlassen, wie zum Beispiel Johannes Kaiser, einer der rechten Kandidaten oder rechtslibertäre Kandidat. Oder auch Kast und Matei haben gesagt, dass sie den Putsch als notwendig erachten und dass das gut war und dass auch die Toten nicht vermeidbar waren und solche Sachen. Und das ist eben immer noch sagbar in Chile.
Es war ja auch irgendwie ein anderer Übergang als bei anderen Diktaturen. Also die Pinochet-Diktatur hat ja ihre Macht mehr oder weniger freiwillig abgegeben. Da gab es Wahlen. Ich würde jetzt nochmal darauf zurückkommen, was eigentlich vor der Pinochet-Diktatur in Chile so passiert ist. Du hattest jetzt gerade schon ganz viel über Privatisierung und teure Bildung und so weiter gesprochen. Der Vorgänger von Pinochet, Salvador Allende, das war ein Linker, ein Sozialist, der auch unter anderem versucht hat, die Wirtschaft zu demokratisieren und das Land auf demokratische Weise sozialistisch umzubauen. Was ist denn heute davon noch über? Spielt dieses Erbe auch bei den Linken heute noch eine Rolle?
Ja, also bei den Linken ist Allende auf jeden Fall präsent. Also das ist auf jeden Fall stark in der politischen Erinnerung verankert, würde ich sagen. Die Unidad Popular und die Jahre vor der Diktatur, weil Allende hatte zum Beispiel auch den Kupferbergbau verstaatlicht, das Bildungssystem reformiert, eine Agrarreform durchgeführt, also stark die Rechte der arbeitenden Bevölkerung, der Landbevölkerung verbessert. Gleichzeitig gibt es aber eben dieses Trauma, dass dieser Versuch des demokratischen Sozialismus zerstört wurde, boykottiert wurde, also ja auch durch den Militärputsch, der auch von der damaligen US-Regierung unterstützt wurde. Und ja, ich glaube, dass das vielleicht auch ja, so ein gesellschaftliches Trauma ist, dass die Menschen dann vielleicht auch denken, okay, wir haben es versucht und es hat nicht funktioniert. Und daher bleiben wir jetzt lieber bei diesem Modell, das wir jetzt haben. Also ja, Boric zum Beispiel hat ja in seinem Wahlkampf der aktuelle Präsident auch viel immer über Jende gesprochen und ihn zitiert. Teilweise auch so eine ähnliche Brille wie Jende verwendet und so. Das war aber, glaube ich, im Endeffekt auch nicht so gut, weil er halt dann so viel Hoffnung, so viele große Erwartungen erzeugt hat, die er dann wiederum nicht erfüllt hat. Und Hada ist jetzt viel ja, zurückhaltender. Sie macht keine großen Versprechen von großen gesellschaftlichen Transformationen, sondern kündigt eher konkrete, kleine Reformen an. Ja, weil sie, glaube ich, auch versuchen will, die dann auch einzuhalten und keine Versprechungen zu machen, die sie nicht einhalten kann.
Was wünschen die jungen Leute sich denn jetzt speziell von Hada?
Also ich glaube, viele junge Leute, die auch vorher für Boric gestimmt haben, wünschen sich halt eigentlich Veränderungen im Bildungssystem. Also das ist ja schon eine Forderung, die es seit Jahrzehnten in Chile gibt. Also 2011 gab es ja eine große Studierendenbewegung, 2006 auch schon eine Bewegung der SchülerInnen, die seitdem eigentlich eine Reform des Bildungssystems fordern, also dass das öffentliche Bildungssystem ausgebaut werden soll und der Staat nicht mehr mit öffentlichen Geldern die Privatschulen und Privatuniversitäten finanzieren soll. Auch, dass die Studiengebühren abgeschafft werden. Chile ist eines der Länder mit den höchsten Studiengebühren in Südamerika. Also die meisten Leute sind hoch verschuldet, um zu studieren. Und das führt natürlich auch zu einer stärkeren sozialen Ungleichheit, weil nur die Menschen an die Universität gehen können, die sich das auch leisten können. Und ich glaube, dass es ja da große... Also ich glaube, dass es auch jetzt gerade keine großen Hoffnungen gibt, weil die großen Hoffnungen schon enttäuscht wurden, 2011, 2019 bei den Protesten und dann ja auch bei der verfassungsgebenden Versammlung.
Was waren das für Proteste? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
Ja, 2019 gab es ja so eine große soziale Revolte in Chile. Also monatelang haben die Menschen protestiert, unter anderem gegen das Erbe der Pinochet-Diktatur, gegen den Neoliberalismus, gegen die Verfassung, die bis heute gültig ist, die Pinochet damals verabschiedet hat. Und danach gab es einen verfassungsgebenden Prozess, wo eine progressive Verfassung ausgearbeitet wurde. Und die wurde dann aber bei einem Referendum abgelehnt. Deswegen ist, glaube ich, die chilenische Linke auch gerade einfach geschwächt, weil dieses Verfassungsreferendum abgelehnt wurde. Boric konnte deswegen auch keine tiefgreifenden Reformen umsetzen. Das war eine Minderheitsregierung. Er hatte keine Mehrheit im Kongress, konnte seine großen Pläne auch gar nicht umsetzen. Und deswegen herrscht, ja, glaube ich, gerade eher eine etwas gedämpfte, frustrierte Stimmung in der chilenischen Linken.
Um gegen die gedämpfte, frustrierte Stimmung anzugehen, was braucht Hada denn jetzt, um die Stichwahl am 14. Dezember zu gewinnen?
Ja, das ist die große Frage. Also es ist wirklich nicht einfach, weil sie eben nur 27% der Stimmen diesmal erhalten hat bei dem ersten Wahlgang. Eigentlich hatten viele erhofft, dass sie über 38% bekommt oder so. Und die anderen linken Kandidaten, die noch mit angetreten sind, haben zusammen nur 1,9% der Stimmen. Also da wird's mit den Stimmen wird sie auch nicht viel weiterkommen. Es gab aber eine große Überraschung bei der Wahl von Franco Parisi. Das ist ein Ökonom, mit dem eigentlich keiner gerechnet hatte, dass der irgendwie ein gutes Ergebnis erzielt. Und er hat fast 20% der Stimmen erhalten. Und hauptsächlich von Menschen, die sich weder links noch rechts einsortieren und die auch politisiert sind, frustriert, enttäuscht von der Politik. Und ich glaube, dass es da ist, wo sie noch Stimmen holen kann. Ja, ich glaube, dafür muss sie irgendwie diese Menschen, die so enttäuscht und frustriert sind, einfangen und von einem Projekt überzeugen, von einer hoffnungsvollen Zukunft und ja, gegen diese Angstkampagne der Rechten ankämpfen.
Dann kann man ihr dabei wirklich nur alles Gute wünschen. Das war's dann bei uns auch schon mit unserer heutigen Folge von Fernverbindung. Wir danken Daniel Fromm für die Produktion und dem Team des Auslandsressorts für die Redaktion. Wenn ihr uns mögt, teilt uns gerne mit eurer Familie und euren Freunden und auf den sozialen Medien und überall, wo ihr sonst auch noch so unterwegs seid. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und euch wünscht, dass wir euch unsere Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können, dann kommt doch gerne auf taz.de vorbei und schaut euch das freiwillige Bezahlmodell der Taz, Taz zahlig an. Nächste Woche geht's dann an gleicher Stelle mit anderer Host weiter. Für heute sage ich alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.